Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Für die, die es nicht wissen und nicht lernen wollen, mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale montagsabends hier in der Aula. Wenn ich es richtig gezählt habe, sind wir in der 27. Folge. Und sollte Sie etwas interessieren, was vorher schon mal passiert ist, dann können Sie etwa 300 Vorträge nachhören. Finden Sie auf den Internetseiten der Hochschule, wo genau, steht in diesen hübschen Faltkarten mit dem Programm. Da finden Sie alles und eben auch, wo Sie an Hörstoff kommen. Übrigens, die Vorträge dieser Vortragsreihe in dem Semester haben wir tatsächlich jetzt schon immer wieder ins Netz gestellt, entgegen dem, was wir in den ganzen Jahren Usus hatten. Da haben wir das immer erst am Anfang des Folgesemesters gemacht. Diesmal, falls jemand erkrankt ist und einen Schein machen muss und es nachhören können soll, dann kann er das tun. So, worum wird es heute gehen und wen haben wir heute da? Wir haben zu Gast Frau Professor Dr. Franziska Vidal. Sie lehrt in Landau und auch in Koblenz an den Universitäten. Und ich glaube, wenn diese Fusion dann kommt, auch noch in Kaiserslautern womöglich, oder nicht? Also, was sollten Sie wissen über unsere Referentin? Natürlich wieder mehr, als ich erzählen kann. Ich werfe Ihnen ein paar Bälle zu. Frau Vidal hat in Rhetorik promoviert und als Kulturwissenschaftlerin sich habilitiert, ist Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft und vieler anderer Gesellschaften, die ich jetzt lieber nicht alle aufzähle, sonst wird es lang an dem Abend. Ich bin immer ein großer Bewunderer all ihrer Aktivitäten. Unter anderem gibt sie zum Beispiel das Rhetorik-Jahrbuch mit heraus und Handbücher der Rhetorik bei Dirk Kräuter heraus. Und ab und zu habe ich dann das große Vergnügen, einen Beitrag leisten zu dürfen, was mich immer sehr freut und ehrt und mir schmeichelt. Heute Abend wird sie uns etwas erzählen über den Detektiven, zumindest für Kulturwissenschaftler eine interessante Figur sein kann. Und sie schaut, in welchem Unterholz der Kulturwissenschaft der Detektiv, diese Figur, sich so bewegt. Wir sind sehr gespannt, werden im Anschluss wieder die Möglichkeit haben, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Vidal.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte oder die Schmeichelei und natürlich vielen Dank für die Einladung. Der Detektiv im Unterholz der Kulturwissenschaft. Auch wenn Sherlock Holmes durch eine britische Fernsehserie wieder aktuell geworden ist, ihm zum Thema zu wählen, lässt den Verdacht aufkommen, dass hier jemand über heute als antiquiert geltende Figuren sprechen will. Noch dazu, um mit detektivischen Narrativen die Aufgabe von Kulturwissenschaft zu umreißen, als sei Kultur vergleichbar mit Kriminalfällen. Auffällig auch, dass es bei dem Rekurs auf Holmes hauptsächlich um Männer geht. Noch dazu um Männer, die H.C. Artmann beschreibt als Männer mit grauen Flanellhüten, karierten Sportmützen, dunklen Melonen, Deerstalkers, raffiniert geklebten Falschbärten, künstlichen Nasenperücken, prima Nachschlüsseln, revolverbelasteten Hosenträgern, Kabitlaternen, elektrischen Stablampen, fantastisch vergrößernde Lupen, Stunden, ja tagelang lauernd, hinter Schornsteinen, Grabmälern, Wartehäuschen, Statuen, Pissoirs, Frauengehegen, Brückenfallen, Sequoia-Bäumen, Dachsbauten, Laubenkolonien. Als Museumsbeamte verkleidet, als Apachen, Gaskassierer, Großtanten, Lebemänner, Weinonkel, Taxifahrer, als harmlose Sonntagsjäger, aber dennoch stets auf der Jagd nach dem gefährlichsten Wild der Welt. Dem Menschen in seinem Wahn, der perfekteste Verbrecher zu sein und nie gefasst zu werden. Ich rede von den Detektiven, wie sie uns schwarz auf weißem Papier vors geistige Auge treten. Soweit H.C. Artmann in seiner Beschreibung und tatsächlich will auch ich von diesen Detektiven reden, die so scheinbar nicht mehr in unsere Welt passen und vielleicht gerade deshalb Konjunktur haben, auch wenn freilich immer mehr weibliche Detektivinnen hinzugekommen sind. Veränderungen zeigen sich auch in neuen Formen von Kriminalgeschichten, wie etwa in dem Roman Handbuch für Detektive von Jedidiah Barry, das mittlerweile auch schon einige Jahre alt ist, aber noch immer in die Gegenwart passt. Was mich an diesen vielleicht antiquierten Detektiven reizt, ist ihr auf der Jagd sein. Auf der Jagd nach dem nur scheinbar Verborgenen, so wie eben auch eine Kulturwissenschaftlerin auf der Jagd ist, nach den nicht immer offen liegenden Teilen unserer Kultur. Und ist auch die Kultur kein Krimi, so ist sie doch ein Möglichkeitsraum, der auf den Menschen und seine Handlungen damit immer auf Spuren verweist. Mit dem Philosophen Ernst Bloch richte ich den Blick auf diejenigen, die sich der Entschlüsselung scheinbarer Rätsel widmen. Dabei geht es mir nicht nur um seine Reflexionen detektivischer Methoden, sondern zugleich um die Frage, ob die Philosophie von Bloch als akribische Spurensuche gelesen werden kann. Ziel ist es herauszufinden, ob in beiden Hinweise enthalten sind für die Jagd nach Erkenntnis, nachgerade für eine Orientierungskunst in der Wissenschaft. Dabei will ich den Menschen nicht per se auf den Verbrecher in der Unterwelt reduzieren, gebe aber vom Gestalter aus, der gemeinsam mit anderen die Lebenswirklichkeit formt und Kultur schafft und dem Oskar Negt nachsagt, ihm komme das Schwinden des Politischen und durch die immer schwierigere Grenzziehung zwischen privat und öffentlich, also zwischen Nähe und Distanz, die Kultur abhanden. Dieses Schwinden aber muss, folgt man dem Denken des Detektivs, Spuren hinterlassen, die es zu suchen gilt, wenn man erkennen will, was es damit auf sich hat. Oder, dialektisch gesprochen, wer das Wahre der Kultur enthüllen will, also davon ausgeht, dass sie etwas Widerständiges und Antizipatorisches enthalten muss, der muss die Spuren suchen, die den Widerspruch zur Realität aufzeigen. Dieser Kulturbegriff geht durchaus auf die ursprüngliche Bedeutung zurück, so wie sie erstmalig von Cicero in Gesprächen auf seinem Landsitz in Tusculum entwickelt wurde, mithin auf die Pflege der Seele. Der hatte allerdings das Glück, dass er draußen reden durfte. Für Cicero benötigt die menschliche Seele Pflege, wenn eine Civitas zum Wohle aller entwickelt werden soll. Denn so wie Natur bearbeitet werden muss, um zum fruchtbaren Acker zu werden, bedarf die Entwicklung des Menschen und seiner Welt der Pflege, damit der Bildung. Kultur ist somit Ergebnis eines Prozesses. Pflege der Seele aber ist für Cicero die Philosophie. Als Aufgabe lässt sich dann der Prozess der Humanisierung ableiten, als Arbeit am Unbehagen an der Kultur die Frage, was dem entgegensteht. Insofern hätte auch ich gern ein Handbuch für Detektive im Sinne der Bedeutung von to detect, aufdecken. Aufdecken will ich, wie Kultur, verstanden als offenes Netzwerk von Perspektiven und dynamischen Prozessen, das Ausdruck menschlicher Produkte ist, die sich gegenseitig beeinflussen und verändern, zum Sinn- und Orientierungssystem überhaupt werden kann. Hierfür suche ich eine Methode der Spurensuche und ich finde mich da in guter Gesellschaft, hat sich doch bekannterweise schon Sigmund Freud und mit ihm die Psychoanalyse an den Methoden des Detektivs orientiert. Nicht nur in Bezug auf das Individuelle, sondern vor allem, um dem Unbehagen gegenüber der Kultur begegnen zu können. Sein Motto für die Traumdeutung entnahm er Vergil. Es lautete: Kann ich die höheren Mächte nicht beugen, will ich doch die Unterwelt bewegen. Und es wird meist in dem Sinn interpretiert, dass der verborgene Teil der Realität nicht weniger wichtig für die Entschlüsselung derselben sei als der sichtbare. Peter Brooks erläutert die narrative Methode Freuds mit dessen Beziehung zu Sherlock Holmes und stellt fest, Freud war sich anscheinend der Analogien zwischen der psychoanalytischen Untersuchung und der Tätigkeit eines Detektivs sehr bewusst. Angesichts bruchstückhafter Indizien und verstreuter Spuren in der Gegenwart musste, wer sie erklären wollte, auf ein Geschehen in der Vergangenheit rekurrieren, das für die Konstellierung dieser spezifischen Gegenwart verantwortlich zeichnet. Um jedoch die Analogie zum Detektiv zu verstehen, greife ich noch einmal auf den Vergleich des Detektivs mit dem Jäger zurück, womit H.C. Artmann im Grunde sagt, dass die Methoden des Detektivs älter sind als sein Beruf und noch dazu aus der Alltagspraxis kommen. Auch Carlo Ginzburg, der sich mit der Freudschen Nähe zum Detektiv beschäftigt, verweist auf die Jäger, die wohl als Erste die Kenntnisse der Spurensuche nutzen, um das Wild zu erlegen. Sein Indizienparadigma ruft dazu auf, sich an den oft unbemerkt bleibenden Details zu orientieren, um durch Spurensuche zur Kontextualisierung zu gelangen. Er erinnert an den Kunstkritiker Giovanni Morelli, der alte Meister bestimmen wollte, um sich dabei an scheinbar Abwegigen orientierte, wie die Darstellung von Ohren oder Fingerkuppen. Der Morelli-Methode aber bediente sich auf Freud. Er erkannte die Verwandtschaft der Verfahren aus der Deutung der oft nicht beachten Kleinigkeiten zur Erkenntnis zu gelangen. Mit dem Hinweis auf die kleinsten Kleinigkeiten sind wir schon fast bei Ernst Bloch, der sich in seiner Enzyklopädie der Hoffnung auf das konzentriert, was denen entgeht, die ihren Blick nicht genügend auf die Kleinigkeiten richten, auf die Dinge und Gegebenheiten, die im Nebenbei wirken und gerade deshalb zum Fragen auffordern und dabei zugleich auf die Antwort weisen. Deshalb orientiert er sich, wie andere Philosophen auch, wenn es um die Figur des Spurensuchers geht, nicht an Jägern, an Morelli oder Freud, sondern an der Schilderung desjenigen, der entschlüsselt, indem er Indizien im Verborgenen sucht und damit Bewegung in das Geschehen bringt. Am Detektiv also, so wie ihn die Lesenden der ersten Kriminalgeschichten kennengelernt haben. Dabei ist es gerade die Deutung der Indizien, die als durchgängiges Element aller Detektivromane bis heute augenfällig ist, selbst wenn sich die Methoden im Laufe der Zeit wandeln und selbst wenn es wie mit Handke, Dürrenmatt, Rob, Grillier oder Eco beginnend immer mehr um die labyrinthische und schwer durchschaubare Wirklichkeit geht. Und so heißt es auch im Handbuch für Detektive, auch Dinge haben ein Gedächtnis. Der Türknauf erinnert sich an denjenigen, der ihn gedreht. Das Telefon an den, der den Hörer abgenommen hat. Das Gewehr weiß noch, wann es das letzte Mal abgefeuert wurde und von wem. Aufgabe des Detektivs ist es, die Sprache dieser Dinge zu lernen, damit er sie verstehen kann, wenn sie ihm etwas mitzuteilen haben. Es ist dies als erstes ein Denken vom Objekt her, objektive Hermeneutik, wenn man so will, aber eines, das dann doch auf das Subjekt als Leserin oder Leser der Zeichen setzt, im Sinne der Bedeutung von Methode als mit dem Weg der Sache gehen. Dieses Achten auf die kleinste Kleinigkeit kennzeichnet demnach jeden Spurensucher, der nicht an scheinbaren Tatsachen festhält, sondern an den Widersprüchen in den Dingen selbst. Es sind die Widersprüche, die dazu aufrufen, dem Selbstverständlichen zu misstrauen. Insofern lassen Spuren das fragende Staunen zum Anlass der Reflexion geraten. Immer wieder macht der Detektiv die Erfahrung, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Deshalb erklärt Sherlock Holmes seinem Freund und Helfer Dr. Watson sehr oft, nichts ist trügerischer als eine offensichtliche Tatsache. So zum Beispiel in das Rätsel vom Boscombe Valley. Vielleicht haben Sie die neuen Verfilmungen gesehen, wenn Sie die alten nicht gelesen haben. Und Ernst Bloch erklärt die Schwierigkeiten im Prozess des Erkennens im 13. Kapitel seines Werks Experimentum Mundi mit ähnlichen Worten. Nichts schien einfacher zu sein, als die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Sie sind aber nicht, als was sie uns erscheinen. Das Denken macht es uns gerade mit dem Erscheinendseienden sauer. Gerade jedoch, weil es so schwierig ist, fordert der Erkenntnisprozess ein Einlassen auf Indizien, die es dem Menschen ermöglichen, Schlüsse und Mutmaßungen zu ziehen. Die Spuren werden gelesen, um sie dann in den richtigen Bedeutungszusammenhang stellen zu können. Dazu braucht ein Detektiv Kenntnisse, aber vor allem auch die Beobachtungsgabe und Kombinationsgeschick. Erst diese drei Talente zusammen charakterisieren eine bestimmte Art von Detektiv. Gemeint ist also nicht der, der sein Ergebnis notfalls mit Gewalt herausprügelt. Der ist eine Figur des Thrillers der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, der sogenannten Hardboiled School. Bei Dashiell Hammett oder Raymond Chandler wird sogar jeder Dialog zur sprachlichen Prügelei. Der Detektiv führt Rededuelle, weshalb die Sprache seine Waffe ist. Sowohl um den Gegner einzuschüchtern, als auch um sich selbst zu behaupten. Unser Detektiv ist ein Faktensammler und kombinatorischer Rätselrater, jemand wie Sherlock Holmes, sei es auch in der aktuellen Adaption im heutigen London, auch oder gerade, weil dieser gegenüber Watson behauptet, er rate nie. Denn das sei eine entsetzliche Angewohnheit, zerstöre das logische Denkvermögen. Wogegen er der Wissenschaft der Deduktion folgen würde. Dass dem nicht ganz so ist, haben unter anderem Umberto Eco und Thomas R. Seabrook gezeigt. Und nur weil es nicht ganz so ist, lassen sich dann auch Detektiv und Philosophin oder Kulturwissenschaftlerin vergleichen. Aber bleiben wir erst bei der Frage, auf welche Art Detektiv sich denn nun der Philosoph Bloch bezieht. Hier finden sich viele Ambivalenzen zu Denkern seiner Zeit, mit denen Bloch im Dialog stand, wie etwa Walter Benjamin, Bert Brecht oder Siegfried Krakauer. Alle sprechen vom Detektiv, bevorzugen einen bestimmten Typus und beziehen sich grundsätzlich auf den Detektiv der Literatur ihrer Zeit. Es ist ihr Musterdetektiv, der an der Figur des Sherlock Holmes veranschaulicht wird. Einer, der raue Gewalt als Methode der Wahrheitsfindung ablehnt. Kein Sam Spade also, sondern einer, der sowohl aus der Ermittlung der Fakten als auch durch seine Fähigkeiten der Kombinatorik und Imagination das zunächst Verworrene einer vernünftigen Lösung nahebringt. Methodisch orientiert sich ein solcher Detektiv immer an den Gesetzen der Logik und, dies aber viel versteckter, an den Regeln der Rhetorik. Denn überzeugt werden die Lesenden gerade dadurch, dass sie in den Prozess des Findens involviert werden. Insofern ist der Erfolg der am Ende präsentierten Lösung immer auch Ergebnis eines persuasiven Aktes, also einer Überzeugungsarbeit. Selbstverständlich entsprechen die Methoden der Detektive der jeweiligen Zeit. So geht ein Holmes naturwissenschaftlich induktiv vor, ein Hercule Poirot eher intuitiv, indem er sich auf die synaptischen Verknüpfungen seiner kleinen grauen Zellen verlässt. Immer aber sind sie Spurensucher, denen ein ganz bestimmter Habitus eigen ist. Für Benjamin zeigt sich dieser detektivische Charakter im physiologischen Blick des Flaneurs. Für Krakauer, der dem Detektivroman ein philosophisches Traktat widmete, wird die Figur des Detektivs zur Ratio selbst. Krakauer schreibt, der Detektiv schweift in dem Leerraum zwischen den Figuren als entspannter Darsteller der Ratio, die sich mit dem Illegalen auseinandersetzt, um es gleich dem Sachverhalten des legalen Betriebs zu dem Nichts ihrer eigenen Indifferenz zu zerstäuben. Er richtet sich nicht auf die Ratio, sondern ist ihre Personifikation. Er erfüllt nicht als Kreatur das von ihr Geheißene, sie selber vielmehr verstreckt ihren Auftrag in seiner Unperson. Als den Figuranten der Ratio, dessen Rolle nicht wechselt, entlarvt ihn die Tatsache, zumal, dass er von jedem Autor einen Namen empfängt, der ihn zum unveräußerlichen Kennwort wird. Heiße er Sherlock Holmes, Rouletabille, Joe Jenkins, die Bezeichnung bleibt ihm erhalten in der Erscheinung und Flucht und so bleibt er auch selber der gleiche. Egal, ob der Jäger oder wie bei Krakauer der Arzt oder wie bei Poe der Kartenspieler als Beispiel zur Beschreibung der Methode herangezogen werden, immer geht es darum, die detektivische Methode als das Entziffern von Zeichen zu kennzeichnen. Krakauer nimmt das Bild des Arztes, da der Detektiv zwar nicht heilen will, aber die Krankheit am Gesellschaftsleib zum Anlass der Deduktion nimmt, um dann das Geheimnis aus den Indizien zu entwirren. Freilich verrät uns dies, dass die Tat hier noch als Abweichung gesehen wird, zumal ist sie schon begangen. Das intellektuelle Bemühen des Detektivs sucht Aufklärung des Vergangenen. Auch Edgar Allan Poe, dem man nachsagt, seine im April 1841 erschienene Erzählung The Murders in the Rue Morgue hätte die Detektivgeschichte ins Leben gerufen, kennzeichnet das Wie des Schlussfolgerns als fortgesetztes Bemühen um Vernunftsschlüsse. Es sei dies eine Geisteshaltung des Erzählers, die Poe mit dem Begriff der Rationation benennt. In Die Morde in der Rue Murgaux beschreibt er die gesamte Skala möglicher Erkenntnismethoden eines Detektivs am Beispiel des Kartenspielers. Jemand also, der immer auch auf das Glück setzt und vor allem Spieler ist. Ableitung, Rückwärtsdenken, visuelle, sensorische und auditive Zeichen, das Lesen von Gesichtsausdrücken kennzeichnen sein Vorgehen. Dieses ist durch philosophisches Denken geschult, weshalb es der polizeilichen Ermittlungsarbeit gegenüber überlegen ist. Wie Holzmann nicht umsonst im historischen Wörterbuch der Rhetorik darlegt. Zitat: Ausgelöst durch eine falsche Fährte vertreten diese, die Polizisten, zunächst eine allgemein akzeptierte These über die strittige Bedeutung von Spuren, die dann die Antithese des Detektivs provoziert und die scharfsinnige Beweisführung eröffnet. Unter rhetorischen Gesichtspunkten ist auffällig, wie sehr eine scharfsinnige Beweisführung dem deduktiven Verfahren der Argumentation folgt. Diese Fähigkeiten werden alle an Poes Gestalt Dupin orientierten Detektive haben. Heißen sie nun Sherlock Holmes, Monsieur Poirot, Lord Peter Wimsey, Wachtmeister Studer oder anders. Ihre Scharfsinnigkeit lässt den Leser oft darüber hinwegsehen, dass die Deduktion so selbstverständlich und eindeutig nicht ist. Nancy Horowitz vergleicht, wie auch Echo, Seebock und Ginsberg, deren detektivische Methode mit den Theorien des amerikanischen Pragmatikers Charles Sanders Peirce, um zu belegen, dass die Detektive sich der Abduktion bedienen. Sie lesen Indizien, die andere unbeachtet ließen, und wählen dann die am naheliegendste Hypothese. Das gelingt, weil ihre Spurensuche immer auch ein intuitives Spurensammeln ist und ihnen im Laufe der Gattungsgeschichte, spätestens aber bei Agatha Christie, der Zufall zur Hilfe kommt. Also es wären immer auch andere Möglichkeiten möglich. Führt man sich diese Detektive vor Augen, wird eine Parallele erkennbar mit denen, die sich im intellektuellen Schaffensprozess befinden, so wie Ernst Bloch dies anhand seines Verständnisses von Jugend, Zeitwende und Produktivität schildert. In dieser Beschreibung wird der Detektiv zur Projektionsfläche für den wissenschaftlich Tätigen. Bloch erklärt uns, dass die produktiv tätige Subjektivität an die gesellschaftlich-historischen Bedingungen gebunden ist, die sich an den Spuren in der Welt festmachen lassen. Auch er betont die Bedeutung der Intuition, sein Subjekt wittert Morgenluft. Sein Anspruch ist der eines Detektivs, allerdings auf Zukunft hingerichtet. Das ist der entscheidende Unterschied. Das Denken beginnt quasi nach dem Lesen der Spuren. Ziel ist es, jenseits der Erscheinungen das Wesentliche aufzuspüren und das Wahre zu ergründen und beides voranzutreiben. In der Phase der Inkubation befindet sich das Subjekt im Zustand des Meinens und Spekulierens. Es zielt auf das Gesuchte, deshalb ist es sensibel für die Spuren. Dem folgt eine meist blitzhafte Klärung, die, da sie als übermächtig erscheint, mit dem Terminus Inspiration bezeichnet wird, ohne damit transzendenter Mystik das Wort zu geben. Das Zündende der Inspiration liegt im Zusammentreffen der schöpferischen Anlage des tätigen Subjekts und der objektiven Gegebenheiten. Explikation als Akt der Ausarbeitung ist so gesehen das Erzählen der Geschichte, die sich aus dem Lesen der Spuren ergibt. Beim Detektiv beleuchtet sie das Vergangene, beim Philosophen weist sie in die Zukunft. In Blochs Ausführungen über den Detektivroman betont er, dass das Genre durch Poe entwickelt und zum Muster für die dann folgenden Geschichten wurde. Das Auftauchen dieser Art des Detektivs und dessen auf Vernunft gegründete Methode erklärt er mit dem Aufkommen der Erkenntnisse der Aufklärung. Während vor der Mitte des 18. Jahrhunderts das Geständnis, also die Folter, als Instrument der Wahrheitsfindung diente, fordert erst das mit Aufklärung aufkommende Gebot der Menschlichkeit Indizien und damit entsprechend detektivische Methoden. So lesen wir bei Bloch, weil erst das Indizienverfahren zureichende Hinweise verlangt, bereits für einen Haftbefehl, gar erst vor Gericht, und damit zum kriminalistisch Aufdeckenden mit dem Detektiv im Vordergrund erst den Auftrag gab. Zeichen jeder Art, Bodenspuren unechte Alibis und die Schlüsse aus allem sind nun so wichtig geworden wie selbst das alte, oft viel zu breite cui bono. Wem nützt's? Nur bleibt das Interesse an der Kriminalhistorie eher ein soziologisches. Was den Philosophen und mit ihm viele Lesende am Detektiv begeistert, ist das Vergnügen an den Formen seiner literarischen Gestaltung. Die Detektivgeschichte gewinnt von Berichten über Verbrechen, Schauerroman und Kolportage, schafft aber als neues, Spannung erzeugendes Element den Detektiv, mit dessen Figur sich die Kennzeichen der Geschichte entfalten. Diese sind Bloch zufolge dreifach, hängen eng zusammen, sind es abgezielten Folgen. Da ist zuerst die Spannung des Ratens. Sie weist als ohnehin detektivisch zum Zweiten auf das Entlarvende, Aufdeckende hin, mit dem besonderen Akzent des Abseitigen, woraus oft das Wichtigste zu erfahren ist. Und das Aufdeckende geht zum Dritten auf Vorgänge, die aus ihrem Unerzählten, Vorgeschichtehaften erst herauszubringen sind. Dies dritte Kennzeichen ist das Charakteristische der Detektivgeschichte und macht sie sogar weit vom Detektiv unverwechselbar. Vor ihrem ersten Wort, vor dem ersten Kapitel geschah etwas. Niemand weiß es, scheinbar auch der Erzähler nicht. Ein dunkler Punkt ist also noch unerkannter da, von dem her und zu dem hin sich die... Ein dunkler Punkt ist also noch unerkannter da, von dem her und zu dem hin sich die ganze Wagenladung der folgenden Ereignisse in Bewegung setzt. Eine Untat, meist eine mörderische, steht vor Anfang. In allen anderen Erzählformen entwickeln sich die Taten wie Untaten vor einem durchaus anwesenden Leser. Hier dagegen ist er bei einer Untat, einer den Tag scheuenden, ob zwar besonders fertig ins Haus gelieferten, nicht dabei gewesen. Sie liegt im Rücken der Geschichte, muss ans Licht gebracht werden und dies Herausbringende ist selber und allein das Thema. Das Dunkelgeschehene wird auch in keiner Vorhandlung dargestellt, eben weil es überhaupt noch nicht darstellbar ist, außer durch Ausgrabung, durch Indizien, welche rekonstruieren lassen. Das Verbrechen ist sowohl Anlass als auch Movens der Geschichte, sein Ungelöstsein weckt die Aufmerksamkeit, richtet das Interesse der Lesenden auf die Leistung des Detektivs, weil sie die im Verborgen liegenden Geschichte rekonstruieren wollen. So folgt der Leser dem Detektiv wie der Hörende einem Redner, da er zur Lösung gelangen will oder zum Ende, wie oft Studierende. Für Bloch sind es daher nicht immer die schlechtesten Leser, die schon einmal auf das Ende schauen. Die erste Geschichte ist die, die der Verbrecher konstruiert hat und die verborgen ist, weil dieser versucht hat, die Spuren zu beseitigen. Aber einige Zeichen sind seiner Aufmerksamkeit entgangen und werden vom Detektiv in ihrer Bedeutung gelesen. Er muss die Welt deshalb als eine Sammlung von Spuren sehen, deren Polyvalenz er dadurch reduziert, dass er die Bedeutung der Spuren erkennt. Die Lesenden verfolgen sein Tun, nehmen teil an der Rekonstruktion der Geschichte des Verbrechens, die ihnen dann in der Lösung des Falls präsentiert wird. Deshalb ist es nicht der durch eine veränderte Rechtsprechung notwendig gewordene Detektiv im Staatsdienst, der die Neugier Blochs weckt, sondern Erzählungen, die das Wie des Findens zum Spannungselement haben. Eine Form des Geschichtenerzählens, die wir, wie Bert Brecht darlegt, so großen Genuss bereite, da der Leser motiviert wird, seine Vorurteile zu überwinden und zu vernünftigen Urteilen zu gelangen. Den strengsten Kodex habe der englische Roman, der sei besonders fair. Täusche den Leser nicht, sondern unterbreite alles Material, so dass er die Lösung selbst in Angriff nehmen kann. Lust bereite die Denkaufgabe, also das Beobachtungen anstellen und das Schlüsse ziehen, um dann vor allem zu Entschlüssen zu kommen. Während der Mensch seine Beobachtungen im Alltag immer seltener verwerten könne, er hier weder Herr über Schlüsse noch Entschlüsse sei, würde in der Welt des Romans das Kausalitätsgesetz funktionieren. Hier entspreche das Wahrscheinlichste tatsächlich der Lösung. Wobei für die Rhetoriker unter Ihnen angemerkt sei, dass Brecht nicht darauf eingeht, dass die aristotelische Formel im Grunde umgekehrt wird, denn das Verbrechen soll als wahr, nicht aber als wahrscheinlich gelten. Gerade in den ersten Kriminalromanen ist es noch eine Ausnahme. Sein Geschehen ist eher unwahrscheinlich, aber eben dennoch geschehen. Viel später hat selbst das Verbrechen Regeln und System, was dann neue Varianten des Ermittlers hervorruft, so wie wir sie heute kennen. Trotzdem, die Detektivgeschichte lehrt das Denken. Die Lesenden sammeln während des Lesens wie der Held der Geschichte Spuren. Auch sie müssen diese ordnen und in den Bedeutungszusammenhang stellen, damit sie die Möglichkeit haben, die vom Detektiv präsentierte Lösung auch als logische nachzuvollziehen. Was immer auch heißt, dass sich die Logik auch aus der Form der Präsentation ergibt. Der Detektiv arbeitet daher auch wie ein Redner, hat beispielsweise ähnliche Suchformeln wie die, die ein Redner in der Phase der Invention nutzt. Quis, quid, ubi, quobis, auxilis, quo, modo, quando. Wann, wo, welche Mittel, wer hatte Zugang, wer ist der Tote, war es ein Mord? Damit werden die Zeugen konfrontiert, deren Glaubwürdigkeit im Gegensatz zu der des Detektivs im Zweifel steht. Wenn auch die Welt undurchschaubar erscheint, wird durch das Vergnügen an der greifenden Logik des Romans zugleich die Freude an einer Erkenntnisleistung vermittelt, die in praktisches Tun übergeht. Der Geschichte gelingt es also, das Verfahren des Detektivs vergnüglich als Weg zur Erkenntnis zu präsentieren. Und so ist das Ende wie der Schluss der Gerichtsrede, zusammenfassende Rekonstruktion und Entlarvung. In seiner Analyse der Detektivgeschichte arbeitet Bloch heraus, dass dieses Verfahren seine Bedeutung gerade in einer durch Entfremdung geprägten Gesellschaft erhält. Der Roman bringe den Zustand der Entfremdung auf vergnügliche Weise zum Ausdruck und zeige, dass die Spurensuche in der entfremdeten Welt zum Weg des Zurechtfindens wird. Gerade die Darstellung der entfremdeten Welt, einer, in der Mensch sich selbst und dem anderen gegenüber fremd geworden ist, verbinde die detektivische Methode des unterhaltenen Genres mit der in Philosophie, Dichtung und Wissenschaft, die als Detektionsgebilde zu interpretieren seien. So wie es Freud in der Psychoanalyse um die Aufdeckung des subjektiv falschen Bewusstseins zu tun sei, gehe es in der Gesellschaft um die Aufdeckung des objektiv falschen. Beides bedarf der Detektion. Verbindendes Element zwischen Fiktion und philosophischem Entziffern, aus der die Bewegung mithin das Prozessuale des Geschehens sich entwickelt, sei die Rekonstruktion des Unerzählten. Deshalb, etwas ist nicht geheuer. Damit fängt das an. Das Ungeheure liegt darin, dass es noch eine Geschichte gibt, die nicht erzählt wird. Der eigentliche Anfang, die Tat, die rekonstruiert werden soll, liegt vor dem Geschilderten. Um das Exemplarische dieser Erzählweise offenzulegen, zieht Bloch die Perspektive des Ödipus heran. Denn auch für philosophische Theorien gilt, dass, wenn auch gewiss kein ausfantasiertes Verbrechen, so doch ein Dunkel, ein Inkognito des Anfangs darin reflektiert worden ist. Und erst recht steht fest, dass kein Prozess wäre, suchend, verändernd, möglicherweise gutmachen, wenn ich etwas wäre, das nicht so sein sollte. Der Hinweis auf das Inkognito verweist nun vollends auf die Blochsche Philosophie selbst. Insbesondere bezieht er sich auf die Art und Weise, wie der Blick auf die Welt im Werk von Bloch vollzogen wird. Diese Philosophie braucht die detektivische Analyse des Bestehenden und die Deutung der daraus abzuleitenden Tendenzen, weil sie die Veränderung des Gegebenen hin zum Reich der Freiheit intendiert und deshalb die Utopoi als Orte im Prozess des sich auf den Weg Machens zu erhellen, gar zu besetzen beabsichtigt. Hier ist es der Philosoph, der beiträgt, alle Zeichen zu entziffern, die auf jeweilige Entwicklungen und Tendenzen referieren. Es ist der Philosoph als Detektiv, der die Zeichen verstehen will, um in die Zukunft denken zu können. Um Gemeinsamkeit und Differenz zwischen dem Verfahren des Detektivs und dem des Philosophen aufzeigen zu können, richte ich meinen Blick noch einmal auf die Charakterisierung des literarisch etablierten Detektivs. Auffällig sind seine Randposition und seine an das Leben von Künstlern erinnerten Gewohnheiten. Zumindest wenn man das Klischee eines Künstlerlebens sich vor Augen führt. Im Blochschen Sinne gehören Detektive zu den utopischen Typen, die sich durch besondere Sensibilität auszeichnen. Diese Sensibilität äußert sich in dem Willen, die Welt zu ergründen. Dieser Wille wiederum macht sie zu produktiv Tätigen, die in der Welt nicht nur etwas finden, sondern sie durch das fabelnde Weiterdenken auch erfinden. Doch brauchen sie einen Anlass, damit sie sich auf die Spurensuche begeben. Auf den Detektiv sind es Verbrechen, die eine stimulierende Wirkung haben, ihn also zum Tätigwerden antreiben. Die Tat bewirkt, dass sich der Detektiv auf etwas konzentriert, was nicht stimmt. Sie befreien ihn zumeist aus einem als eintönig empfundenen Alltag, in dem er leicht zu Depressionen neigt, und wecken den Drang, das scheinbar Dunkle zu lichten. Für den Verlauf der Geschichte bedeutet das, dass Spannung erst durch die Aufnahme der Spurensuche sich entwickelt. Volker Friedrich, Sie kennen ihn alle, erklärt die Besonderheit des Detektivs durch seinen Hang zur Melancholie. Deutlich äußert sich diese Stimmung darin, dass der Detektiv nach der Lösung des Verbrechens nicht euphorisch sei, sondern in Tatenlosigkeit zurückfalle. Am Beispiel der Figur des Sherlock Holmes wird dies mit dessen Wissen begründet, dass einzelne Verbrechen zwar aufgeklärt zu haben, nicht aber dazu beitragen zu können, grundlegende Strukturen, die das Verbrechen ermöglichen, zu ändern. Der Detektiv schaltet sich erst nach der Tat in das Geschehen ein. Er rekonstruiert in der Überzeugung, dass jedes Geheimnis zu entschlüsseln sei, wenn man nur den Schlüssel finde. Dafür bedient er sich der Gesetze der Logik. Im Gegensatz zum Philosophen reflektiert er das Verstehen jedoch nicht. Er sucht keine generellen Regeln der Aufklärung, hat kein Handbuch, sondern konzentriert sich auf den einzelnen Fall. So sind es oft nicht seine Beobachtungen, die den Leser in Erstaunen versetzen. Was er preisgibt, sind nicht die einzelnen Glieder, die ihn zur Lösung führen, sondern die Schlussfolgerungen selbst. Ein solches Vorgehen ist freilich problematisch, weckt nicht nur Begeisterung, sondern auch Misstrauen. Dieses Problem wird schon in Voltaires Erzählung Zadig behandelt. Zadig gehört zu den Vorläufern der Kriminalgeschichte und beruht in seinem Kern auf einer vom orientalischen in den europäischen Raum tradierten Geschichte. In der Erzählung setzt sich der Deuter der Spuren dem Verdacht aus, selbst der Schuldige zu sein, weil auch er nur sein Ergebnis präsentiert. Einerseits behauptet er, vollkommen fremd im Ort des Geschehens zu sein, andererseits kann er das vor seinem Eintreffen Geschehene detailliert schildern. Auch er zog Schlüsse aus Beobachtungen und gab nur seine Schlussfolgerungen preis. Diese wirken, wenn sie in allen Details beschrieben werden, durchaus überzeugend und beinhalten doch einen Moment des Ratens. Es handelt sich um die wahrscheinlichste Lösung. Der Detektiv zieht Schlüsse, die am wahrscheinlichsten sind, die aber durchaus auch andere Interpretationen zulassen. Es handelt sich also um Vermutungswissen. Es sind Möglichkeiten, die der Detektiv aus den von ihm zusammengetragenen Fakten ermittelt. Der Philosoph Ernst Bloch hat nicht das Ziel, andere durch seine Schlussfolgerungen in Erstaunen zu versetzen. Mit Hannah Arendt lässt sich sagen, ihm geht es um das Verstehen. Durch die Widersprüche in Gesellschaft und Natur zum Staunen gebracht, wird der Wunsch nach Erkenntnis mithin nach einem Verstehenwollen geweckt. Deshalb überträgt er den Gedanken, dass da etwas herausgebracht werden muss, was in der Sache selbst liegt, begrifflich aber noch nicht gefasst und daher offen ist, auf die Zukunft. Es geht ihm um das Sagen des Unsagbaren. Denn auch Bloch wird vom Nichtgeheuren motiviert, hat aber einen anderen Blick, den er selbst auf die Zukunft gerichtet beschreibt. Forschend Aufdeckendes ist freilich nur das eine, es geht aufs Woher. Forschend Herausbildendes wäre das andere, es geht aufs Wohin. Damit gibt er den Spuren eine geschichtliche Perspektive. Er unterscheidet sich vom rekonstruierenden, auf Vergangenheit blickenden Melancholiker, da er die Frage nach Erkenntnis immer mit der nach einer möglichen Praxis verbindet, was nicht leugnet, dass er dabei geschult wird durch den Umgang mit Enttäuschungen. Bei ihm gibt es trotzdem die Möglichkeit, die Welt zu ändern. Bloch betont, trotz Widerstands ist und bleibt die Welt so erkennbar wie demgemäß veränderbar. Gegen die Meinung eines banal entschiedenen Pessimismus wie aller Gegenwart von Optimismus, der konsumierend statt militant auftreten zu können glaubt. Nicht nur wir, sondern die Welt selber ist noch nicht zu Hause, aber Erkenntnis am Fluss des Vorhandenen wie an dem Ruf, desto schlimmer für die Tatsachen orientiert, zum Zuhause sein tendierend, kann unbestechlich Helferin sein in einer schweren Geburt. Heimat, dies prozesshaft vermittelbare, noch ausstehende, unnachlässige, hat zuerst die letzthinnige Evidenz vom Wahren an sich, in sich, zentral problemhaft, wohnt angelangt sein, utopisch im Kern von guten Möglichkeiten, in der Treue dazu. Zitat Ende. Treu an den Möglichkeiten festzuhalten, das noch Uneingelöste nicht zu vergessen, ist das Fundament der Hoffnung. Hier wird erkennbar, dass es nicht nur das Gefallen am literarischen Genre ist, das den Auslöser gab, über die Methode zu reflektieren. Vielmehr ist dies ein in der Kunst enthaltener Vorschein. Da Blochs Philosophie das Sein als ein Noch-Nicht-Sein und damit als ein im Prozess des Werdens befindliches begriffen hat, werden ästhetische Gestaltungen besonders beachtet. Sie sind Indizien für das, was in der Welt noch nicht stimmt, was aber als Fragment vorhanden ist und Spuren hinterlässt. Deshalb gibt das Lesen von Spuren generelle Hinweise auf die Regeln der Interpretation des Weltprozesses. Die Hinwendung zur Ästhetik ist also eine in kritischer Absicht. Sie wird geleitet durch das Interesse an einer hypothetisch möglichen vernünftigen Welt. Kunst verweist als Darstellung des charakteristisch typischen auf die tendenziell erkennbare Invariante in der Welt. Entsprechend der Methodik des Detektivs sucht Bloch bei der Auslegung von Kunstwerken nicht ideelle Verweise, sondern das Stoffliche. Dieses Stoffliche ist die zum Ausdruck gebrachte Spannung zwischen Sein und Sollen. Zum Ausdruck bringen ist also dynamisch gemeint. Es ist die Kategorie des Prozesses und bietet so die Möglichkeit, die Sprengkraft der Kunst, ihre über die Wirklichkeit hinausgehende Zielperspektive zu bezeichnen. Damit diese zum Ausdruck gebrachte Spannung zum praktischen Handeln werden kann, sucht Bloch mit Rekurs auf Kant nach den Gesetzmäßigkeiten, nach einer Regel, die in der Sache selbst liegt. Bei der Suche nach dem erst Vorscheinenden wird die Regel zum Schlüssel, das Mögliche zu erkennen. Diese Regel, so schon Kant, aber ist für ein Wesen, bei dem Vernunft nicht ganz allein der Bestimmungsgrund des Willens ist, ein Imperativ. Das ist eine Regel, die durch ein Sollen, welches die objektive Nötigung der Handlung ausdrückt, bezeichnet wird und bedeutet, dass wenn Vernunft den Willen gänzlich bestimmte, die Handlung unausbleichlich nach dieser Regel erfolgen würde. Bloch betont die Zukunftsdeutung des Sollens bei Kant, lehnt aber eine als grundsätzlich festgelegte Differenz zwischen Sein und Sollen ab. Für ihn ist die Regel ein Versprechen auf ein Sollen, dessen Drängen auf Einlösung geht. Dieses Drängen fordert zur Auslegung der Spuren. Und so wird Blochs detektivisches Verfahren eine objektiv-reale Hermeneutik, eine, die Erkennen und Produzieren in ihrer Einheit sieht. Mit Gérard Rollet lässt sich diese Form der Hermeneutik als subversiv betiteln, da hier der Hoffnung eine methodische Funktion zugeschrieben wird. Mit der Hoffnung als Antriebskraft der praktischen Kritik deutet der Philosoph Manifestationen lebensweltlicher Erfahrung und bestimmt den Interpreten als im Prozess Involvierten. Es ist dies eine detektivische Spurensuche, die die Welt als Ganzes zum Objekt der Auslegung wählt. Entscheidend dabei ist, dass der Prozesscharakter der Welt dabei zur Grundlage des Entzifferns erhoben wird. Überträgt man dies auf die Auslegung der Lebenswelt als Deuten von Spuren, heißt das, sie nicht als unmittelbar anzunehmen, sondern als Produkte und als Teil des gesellschaftlichen Prozesses. Dadurch wird das traditionelle Verstehenskonzept um das Moment der Kritik erweitert. Bloch arbeitet den Drang zum Anderswerden aus den Dingen selbst heraus und siedelt dabei den Interpreten nicht außerhalb des Geschehens an. Er stellt seine Fragen nicht aus einer Zielperspektive heraus an den Text, sondern ist, wie der literarische Detektiv, Teil der Handlung. Enthüllung mit den Methoden des Detektivs in der Philosophie verlangt ein aktives Mitdenken kritischer Praxis, denn sie will das Wesentliche jenseits der Erscheinungen aufspüren und vorantreiben. Vertreter hierfür werden im Prinzip Hoffnung, Grenzüberschreiter, Pioniere, utopische Typen genannt. Für sie stehen Don Quixote und Faust, aber genauso auch der literarische Detektiv. Denn sie verdeutlichen die Herausforderung an das philosophische Handeln, Erkenntnis um der Praxis willen zu betreiben. Für mein Verständnis von Wissenschaft ist dies nicht antiquiert, sondern muss zurückerobert werden gegen alle, die meinen, die Dinge so nehmen zu können, wie sie scheinen. Ein Handbuch lässt sich daraus nicht ableiten. Auffällig, dass auch im Roman Handbuch für Detektive dies eine Chimäre bleibt. Hier ist jemand, der unfreiwillig zum Detektiv geworden ist, der sich gibt, als sei er im Grunde mit seinem Job als Schreiber in einer Detektivagentur zufrieden, doch immer wieder dem Trott zu entgehen trachtet und dann den berühmtesten Detektiv suchen muss. Das Verbrechen hängt mit dem Verschwinden des Detektivs zusammen, das Unheil mit den Methoden der Agentur, die Grenze zum Privaten vollends ignoriert, da sie sich der Träume der Menschen bemächtigt. Bis zu seiner Aufgabe, dieses Rätsel zu lösen, erlebt der Held, Unwin, die Welt nur über die Berichte, die er schreiben muss. Jetzt muss er die Distanz aufgeben und sich entwickeln, um eigenständig zu handeln. Einzige Hilfe besagt das Handbuch, verfasst von einem Schreiber, nicht von einem Detektiv. Der Roman handelt dabei genau von dem von Nick diagnostizierten Problem unserer Zeit, das Verhältnis von Nähe und Distanz. Hier dargelegt am Abhören der Träume der Menschen durch die Detektivagentur. Auch dieser neue Detektiv lässt sich mit einem Bloch'schen Diktum beschreiben. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Mir scheint dies ein passendes Motto für jegliches wissenschaftliches Arbeiten, sei es nun in Philosophie, Kulturwissenschaft oder Rhetorik. Ich danke Ihnen für Geduld und Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Franziska Ridal.
Das stimmt ja schon.
Ja, Erkenntnis um der Praxis willen.
Ja, das macht ihr doch hier, oder?
Das mit der Praxis schon, ja. Wie das mit der Erkenntnis aussieht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ja. Im Grunde könnte man eigentlich zumindest die Idee hinter diesen Hochschulen für angewandte Wissenschaften dort vermuten, das stimmt schon. Aber gut, möchten Sie ein wenig in die Diskussion eintreten? Sie müssen wahrscheinlich ein bisschen durchschnaufen und die vielen dichten Hinweise dekodieren und all den Spuren nachgehen, die wir jetzt angeboten bekommen haben. Ist sicherlich nicht so einfach.
Wahrscheinlich lesen Sie gar nicht mehr Sherlock Holmes, viele von Ihnen, oder Agatha Christie und so etwas.
Ja, wir können ja mal fragen, wer kennt denn die Holmes-Geschichten aus eigener Lektüre? Ich meine jetzt nicht die verschiedenen Verfilmungen, aber wird das noch wahrgenommen? Da eine Stimme äußert sich, nun gut. Ja, schade, ne, wenn es nicht mehr gelesen werden würde. Also ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich wenig Literatur so viel Inspiration in die Philosophie, in die Kunst, in den Film und so weiter gegeben hat, wie die Detektivliteratur, die ja gerade mit Holmes im Grunde ihren großen Start hat. Also von daher, wer sich für die Geschichten interessiert, der Geschichten, der muss da wohl auch hingucken. Ja.
Wobei die englische Verfilmung nicht schlecht ist, ne, die im heutigen
Jahr spielt. Ja, ich finde die. Also ich glaube, ich habe mich gewundert auf eine gewisse Art, dass die so erfolgreich geworden ist, weil mir scheint, dass der Heidenspaß, den die Drehbuchautoren da hatten, eigentlich sich erst demjenigen entschlüsselt, der relativ viel weiß über diese Figuren und der die Geschichten gelesen hat. Also falls Sie diese Sherlock-Reihe kennen, die BBC da in den letzten Jahren gemacht hat und Gefallen dran haben, aber die Originalgeschichten von Holmes noch nicht kennen, dann lesen Sie die und schauen dann die Filme nochmal an und Sie werden ein x-fach gesteigertes Vergnügen haben. Es macht richtig Spaß. Ich beneide die. Ich glaube, die haben sich beim Drehbuchschreiben andauernd kaputt gelacht und richtig Spaß gehabt. Ja. Das ist wirklich schön, ja. Oder kennen Sie diese Reihen auch nicht, diese Sherlock-Filme? Der BBC? Doch? Eher ja, gut. Immerhin. Sind wir fast schon beruhigt für den heutigen Abend. Nun gut. Ja, möchten Sie etwas nachfassen oder fragen, kommentieren, dann trauen Sie sich. Jetzt ist die Chance der Chancen. Wenn nicht, wird Ihnen diese Spur entgehen. Aber, ja, bitte. Also Sie fragen nach, was meint Bloch mit dem Stofflichen in der Kunst?
Mhm. Er meint, dass in der Kunst immer wieder ein Vorschein dessen ist, was noch nicht ist. Dass es immer auch eine Reflexion dessen ist, wie Gesellschaft im Moment ist. Ne? Also dass ich, wenn ich das künstlerisch oder ästhetisch verarbeite, dass dann immer trotzdem das ein Rekurs auf Gesellschaft ist und dass es eine Erinnerung an das ist, was noch nicht geworden ist. Also er meint, dass damit an die Träume der Menschen erinnert wird oder an die Sache selber. Also, und das sucht er in der Kunst im besonderen Maße. Er sucht es auch in allen anderen Sachen, in Architektur und sonst was, aber in der Kunst sucht er das im Besonderen. Bitte.
Ja. Wollen Sie sonst noch aufgeklärt werden?
Sie können auch gern widersprechen.
Ja, ja.
Immerhin fordere ich Sie auf, zum Detektiv zu werden, wenn Sie Wissenschaftler werden wollen. Oder Wissenschaftlerin.
Ja.
Also ja, gibt es in vielen. Also der Soziologe Georg Simmel, der hat auch schon darauf hingewiesen, dass man eben nicht immer auf die großen Sachen, sondern auf die kleinen, abwegigen gucken soll. Ne? Oder darum dieser Hinweis auf diesen Kunstkritiker Morelli, der dann geguckt hat, aus welcher Zeit kommt das oder ist das eine Fälschung? Das erkenne ich nicht, wenn ich das große Bild sehe, sondern an die Fingerkuppen oder die Ohrläppchen. Und eben auf dieses Kleine achten. Und Ernst Bloch hat dann dieses Achte auf die kleinsten Kleinigkeiten, daran erkennst du die Veränderung oder Nichtveränderung. Und er macht es zum Beispiel, wenn er die 30er Jahre analysiert in seinem Buch Erbschaft dieser Zeit, heißt das, dann beschreibt er eben nicht großartig nur politische Theorien, sondern er beobachtet die Menschen und guckt, was sich da verändert. Ja, also wie verändert sich die Welt in kleinen, anscheinbar abwegigen Dingen und erkennt daran, wie sich plötzlich etwas verändert.
Vielleicht darf ich ergänzen, also bei dem Morelli, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, der hat im Grunde mit seiner Theorie die Museen in Europa neu geordnet. In vielen Archiven war nicht klar, oder man vermutete, dieses Werk stammt von dem Künstler X. Und dieses von dem Künstler Y. Und dann kam Morelli, wir sind lange vor den modernen naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, so C14-Methode und was es da alles gibt. Ja, ja. Dann kommt Morelli und sieht, Maler haben in den Details eine Handschrift, die sich immer wiederholt. Ein Maler malt Ohren immer auf die gleiche Art und Nasenlöcher immer auf die gleiche Art und so weiter. Und fängt an, das zu untersuchen und stellt fest, ja, das ist so. Und dieses Buch ist, dieses Bild ist definitiv nicht vom Maler X, sondern vom Maler Y, weil es nämlich die Ohrläppchen oder die Ohren so malt, wie der Maler Y das immer macht. Also da wurde tatsächlich auf der Basis dieser Methode aufgeräumt in den Museen und neu geordnet. Vielleicht noch, weil Sie diese Anekdote erzählten, ein Austausch zwischen Architekten und deren Spurensuche. In einer älteren Holmes-Verfilmung gibt es eine schöne Szene. Watson sagt zu Holmes, Sie haben einen erstaunlichen Sinn für Details, Holmes. Und Holmes antwortet, ich bin mir ihrer Bedeutung bewusst. Ja. Ich denke, das ist was die Filmszene zeige ich oft Studenten in Kursen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Anregung. Ja. In dem Moment, wo Sie genauer hingucken und die Details wahrnehmen, sehen Sie womöglich die Grundlage für die Zusammenhänge. Und das macht dann durchaus Vergnügen.
Ja, wobei eben, wie gesagt, man nicht glauben sollte, dass es wirklich immer Deduktion ist. Ne?
Das ist ganz
oft einfach geraten, es könnte auch was anderes sein. Mhm. Und so geht es uns in der Kulturwissenschaft ja auch. Also, dass wir meinen, Spuren zu lesen, dass wir Geschichten wahrnehmen, dass wir die Welt beobachten und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Aber es ist nur eine Möglichkeit, dass es so werden könnte. Es kann auch ganz anders sein.
Ja, manche Wissenschaftstheoretiker gehen ja so weit zu sagen, dass im Grunde die wissenschaftliche Methode eine Abduktion sei.
Ja. Ja,
dass man eben nicht logisch schlussfolgert vom Allgemeinen aufs Besondere in der Deduktion oder vom Besonderen auf das Allgemeine in der Induktion, sondern dass wir immer auf das Naheliegende schließen, auf das Wahrscheinliche. Ja, aber keine letztendliche logische Beweiskraft in unseren Schlüssen haben, sondern Vermutungswissen produzieren. Ja. Genau. Das findet man bei Peirce, aber auch bei Popper beispielsweise. Das sagt das Gleiche. Tja, nun gut. Dann stellen Sie heute Abend hoffentlich noch eine Menge Vermutungen an. Ich vermute, wir werden das auch noch tun.
Ja.
Und bedanke mich sehr herzlich bei Franziska Vidal für den Vortrag. Wünsche Ihnen gutes Vermuten und vielleicht vermute ich recht, dass Sie auch in der nächsten Woche kommen wollen. Da haben wir zu Gast den Klaus Wiegerling, der einfach mal kurz erzählen wird, warum der Volker Friedrich mit seinem Oberthema völlig daneben liegt. Er sagt nämlich, dass wir von den Philosophen eine Menge nicht lernen wollen und nicht lernen sollten und nicht lernen können. Also, wir werden uns dann trefflich miteinander zanken und vielleicht schauen Sie dabei zu und hören zu. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank, Franziska Vidal.